Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Zukunftsimpulse der Anthroposophie vom 12.10.2004.
Liebe Freunde, unser Vortragszyklus hat jetzt den Namen Anthroposophie als Zukunftsimpuls. Ich habe also ein bisschen einen neuen Titel gewählt. Anthroposophie als Zukunftsimpuls und ihre praktische Verwirklichung im täglichen Leben. Ich möchte also vor allem ein bisschen mehr noch Rücksicht nehmen auf Dinge, die man wirklich so im Alltag tun kann, um Anthroposophie fruchtbar zu machen. Also keine so jetzt immer hochgestochenen, weiß Gott wie esoterischen Dinge, sondern viele praktische Dinge, die aber sehr, sehr viele Konsequenzen haben können, wenn man sie nur konsequent genug beachtet. Also so wirklich praktische Dinge, die eigentlich jeder Mensch auch tun kann. Und Rudolf Steiner hat eigentlich sehr viele Anregungen gegeben, die sich unmittelbar im Leben anwenden lassen und die man üben kann und wodurch man unmittelbar im Leben auch praktischer und tüchtiger eigentlich wird im Umgang so mit dem Alltag. Und das sollte ja Anthroposophie vor allem auch sein, dass sie ein Impuls ist, wirklich im praktischen Leben einfach tüchtiger, geschickter umzugehen, schlagfertiger umzugehen mit Problemen und dergleichen. Und zugleich soll es aber auch eben eine Perspektive auf die Zukunft geben, was wir aus diesen Impulsen heraus wirklich für die Zukunft verwirklichen können, auch mit einer weiteren Perspektive. Nicht, weil man muss denken, viele Dinge brauchen eben auch eine lange Reifezeit. Wir müssen viele Dinge jetzt vorbereiten, damit sie später fruchtbar werden. Da müssen wir jetzt einmal anfangen und man darf nicht immer gleich also auf den momentanen Erfolg schauen. Sicher, der ist manchmal dringend notwendig, keine Frage. Und in vielen praktischen Dingen des Lebens muss man ja nach ganz praktischen Gesichtspunkten entscheiden, die sich hier und jetzt gleich klären. Aber vieles ist eben auch Keim für eine spätere Zukunft. Und auch die gehört konsequent genug vorbereitet. Und gerade das ist auch etwas, was man, naja, allzu leicht übersieht, weil es einfach im Alltagsgetriebe irgendwo untergeht. Man hat halt 100.000 Dinge zu tun, die jetzt morgen wichtig sind und was kümmern wir darum, was in 10 Jahren oder in 100 Jahren sein wird. Aber gerade aus anthroposophischer, aus geistiger Sicht müssen wir eben auch diesen Blick in die Zukunft haben und sehen, dass das, was wir als Einzelner jetzt tun, dass das, wenn es das Richtige ist, dass das seine Folgen haben wird, ja auch wenn es das Unrichtige ist. Natürlich, dann sind es aber halt keine positiven Folgen. Und wenn man schaut, es sind aus der Anthroposophie ja doch schon auch einige praktische Dinge herausgewachsen, wenn Sie denken an die Landwirtschaft, an die Waldorfpädagogik eben, an die anthroposophisch erweiterte Heilkunst, an die Heilmittellehre, aber auch im goetheanistischen Bereich gibt es durchaus einzelne sehr gute Sachen, die auch technische Anwendung zum Beispiel gefunden haben. Also auch technische Produkte herauskommen, die durchaus geistgemäß gestaltet sind und zugleich nützlich und praktisch auch sind. Also es geht schon. Es ist noch nicht so eine riesige Welle vielleicht, die durch die Welt geht, aber es gibt also Ansätze, wo man wirklich ganz praktisch das auch umsetzen kann und nicht sozusagen nur in geistigen Höhen schwebt. Die soll man sehen, aber man soll sozusagen nicht vor lauter Schauen der geistigen Welt oder Hören von der geistigen Welt, besser gesagt, vergessen, dass man dort unten den nächsten Schritt tun muss und tun kann vor allem. Also in diese Richtung soll es zunächst einmal gehen. Und es soll das zugleich auch ein Weg sein, wie man sich so ganz in der Praxis des Lebens eine gewisse sichere Überzeugung von dem verschaffen kann, was also hinter Anthroposophie steckt, was Anthroposophie sagt. Weil man könnte ja zunächst sagen, na gut, ich muss das halt glauben und kann sagen, aha, ist interessant, und aber ich kann es ja selber nicht schauen. Also kann ich es zunächst nur mal als Glaube annehmen. Aber man wird doch sehen, wenn man gerade diese Dinge, die man im praktischen Leben umsetzen kann, dass die fruchtbar werden. Und es wird sich daraus ein noch deutlicheres Gespür ergeben, dass Anthroposophie etwas ist, was wirklich Hand und Fuß hat. Und es soll also alles andere sein als sozusagen ein unter Anführungszeichen Sonntagsvergnügen, wo ich sage, die Welt ist eh heute so grauslich und so schwierig und so anstrengend, also ich will halt irgendwo einmal 2 Stunden haben, wo ich in eine andere Welt fliehe und das tut mir irgendwie wohl, aber das genügt schon. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Es muss wirklich ein Impuls sein, den wir wirklich herunterholen können. Ich meine, es ist schon ein bisschen was, wenn man so sozusagen ausspannen kann, aber das hat so immer noch ein bisschen was Luziferisches drinnen und das sollte eigentlich in der Anthroposophie nicht drinnen sein. Sie ist also etwas, was ganz und gar gedacht ist, Hand und Fuß zu haben und praktisch zu sein und dann macht sie Sinn. Und dann versteht man nämlich auch die höheren, esoterischeren Dinge eigentlich besser und konkreter. Man versteht sie nämlich eigentlich erst wirklich, wenn man sieht, wie sie auch unmittelbar im Leben wirksam werden. Wenn man diesen Zusammenhang wirklich nachvollziehen kann und spüren kann irgendwo, dann wird es erst auch wirklich konkret irgendwo. Und alles, die höchsten Welten wirken bis hier herein, bis in unsere Welt, klarerweise. Ich möchte mal beginnen, dass wir uns mit dem Denken beschäftigen, mit dem wir uns schon öfter mal beschäftigt haben, jetzt wieder von einer etwas anderen Seite, und zwar, weil wir ja heute in einem ausgeprägt intellektualistischen Zeitalter leben, in einer sehr kopfigen Welt, wenn Sie so wollen. Und man erhofft die Problemlösungen, also vor allem vom Intellekt, nicht? Weil der Intellekt entwirft Konzepte, großartigste Konzepte, und man sieht aber in der Praxis, wie oft sie dann auch scheitern. Was zeigt, dass dieses Denken also nicht immer der Wirklichkeit angepasst ist. Am besten geht es noch in der Technik, da funktioniert es zu einem großen Teil, auch nicht immer, es gibt auch immer wieder Unvorhergesehenes, aber im Großen und Ganzen, da funktioniert es, da ist der reine Intellekt angepasst. Aber über alles, was darüber hinausgeht, sei es schon ein wirkliches Verständnis der Natur, sei es ein Verständnis im sozialen Bereich, na, da ist der Intellekt hoffnungslos überfordert. Wenn man so schaut, also was alles in Soziologiestudien gelehrt wird und Psychologiestudien gelehrt wird, das ist eigentlich etwas, was um das letzte Rest an gesunden Menschenverstand austreibt, wenn ich das einmal so ganz direkt sagen darf. Also man lernt also dann so eingekastelt zu denken, dass man unter Garantie die Probleme nicht lösen kann. Man sieht ja dann oft, also wie die Psychologen selber also die Probleme in ihrem eigenen Leben haben. Am meisten sogar, da kann man oft den Patienten nicht vom Therapeuten unterscheiden. Vielleicht ist das natürlich auch eine gewisse Schicksalssache, das ist schon klar, also dass gerade die Menschen auch sich dorthin gezogen fühlen, die halt da einen gewissen Mangel spüren. Aber es gibt durchaus eben Wege, wie man besser umgehen könnte damit. Danke. Und wollen wir uns jetzt ein bisschen wieder mal mit dem Intellekt von einer bestimmten Seite beschäftigen. Das Denken gilt heute gemeinhin als etwas, was sich in den Köpfen der Menschen abspielt, was das Gehirn produziert, was wir in uns ausspinnen. Wir spinnen also irgendwelche Gedankennetze in uns aus und die stülpen wir im Grunde irgendwie über die Welt darüber. Das ist eigentlich auch die Art, wie die meisten Menschen das Denken heute erleben. Sie spüren, da tut sich in mir etwas drinnen und servus rein, grüß dich. Und wir werfen diese Netze also über die Welt drüber. Und man ist sich heute durchaus bewusst aus dem Intellekt heraus, dass wir eigentlich an die Wirklichkeit damit nicht herankommen. Das ist schon bewusst seit Kant, etwa Kant war der Erste, der gesagt hat, an das Ding an sich, also an die Wirklichkeit an sich komme ich nicht heran. Ich kann zwar logisch und exakt und widerspruchsfrei denken, und darin hat Kant ganz besonders seine Befriedigung als Denker gefunden, dass das möglich ist und dass da eine schöne Ordnung im Denken herrscht, aber er war sich zugleich also bewusst, mit dieser Art des Denkens komme ich an die Wirklichkeit nicht heran. Es ist eigentlich ein Netz, das ich über die Welt darüber stülpe und das zunächst einmal mit der Welt nicht wirklich was zu tun hat. Zumindest kann ich nicht wissen, inwiefern es etwas damit zu tun hat. Und so gesehen ist aller Intellekt heute so etwas wie, nämlich fast sagen, spekulative Metaphysik. Wir spekulieren über etwas, das wir nicht kennen. Und das ist die ganze Wirklichkeit. Nämlich nicht nur die geistige, sondern auch die physische. Die ganze Wirklichkeit rundherum. Also wir sind als intellektueller Denker insbesondere eigentlich völlig eingesponnen in unsere eigenen Gedankennetze, wie so eine Mumie, sind wir so ganz wie so ein Kokon eingesponnen und sehen eigentlich nicht heraus und sind da drin im Finstern und ein Rätsel erwarten jetzt, wie denn die Welt da draußen sein könnte, ob es eigentlich wirklich überhaupt eine Welt da draußen gibt. Nicht einmal das kann man ja wirklich beweisen. Ich meine, im Alltag geht man schon davon aus, dass sie da sitzen und dass ich nicht nur fantasiere, aber beweisen philosophisch kann man das halt alles nicht, in Wahrheit. Und dessen ist man sich bewusst. Also man kann nur Vermutungen aufstellen. Spekulative Metaphysik im Grunde. Nichts anderes. Wir leben also in einem sehr metaphysischen Zeitalter, in Wahrheit. Der Haken ist dann noch, der zusätzliche Haken ist dann noch, dass wir natürlich das, was die Wirklichkeit sein könnte, jetzt noch völlig materialistisch deuten und dass man nur solche Vermutungen dort hineinstecken. Das engt das Ganze noch mehr ein, weil über was anderes kann der Intellekt auch kaum hinaus. Er kann eigentlich nur über das Verhältnis toter Dinge zueinander spekulieren und so denkt er sich halt dann den Rest der Welt auch, ohne heranzukommen. Das heißt also, alle Theorien, die wir entwickeln, sind bloße Vermutungen, die wir niemals beweisen können, die höchstens durch die Praxis widerlegt werden können. Wie hat der Karl Popper gesagt, falsifiziert werden können. Also unsere Theorien können falsifiziert werden durch die Wirklichkeit. Das heißt, ich spinne mal irgendeine Theorie aus und dann läuft es ganz anders, dann weiß ich, dass die Theorie irgendwo einen Haken hat, dass mit der nicht funktioniert. Weiter geht es im Grunde nicht. Ja, er sagt sogar, die Wissenschaftlichkeit einer Theorie macht überhaupt aus, dass sie falsifiziert werden kann. Das heißt, sie muss durch die Wirklichkeit widerlegt werden können. Wenn sie schon prinzipiell nicht widerlegt werden kann durch die Wirklichkeit, dann stimmt irgendwas nicht dran. Also es ist, obwohl wir in einem sehr intellektuellen Zeitalter leben, eigentlich überhaupt kein Vertrauen zum Denken in Wahrheit da. Es ist eine große Unsicherheit vorhanden. Man kann die ganze Sache aber auch anders betrachten. Und das Denken hat eben sehr viele Facetten und das intellektuelle Denken in der heute gewohnten Form ist nur eine sehr enge Möglichkeit, eine sehr, wohlgemerkt, sehr präzise Möglichkeit. Also es soll nichts gegen die Logik gesagt werden, absolut nicht. Also ich sage jetzt nicht, vergessen Sie alle Logik und seien Sie alle unlogisch und entscheiden Sie nur aus dem Bauch heraus. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Die Logik hat ihren Platz. Sie hat ihn besonders auch dann, wenn wir dazu eine andere Art des Denkens entwickeln, nämlich um dann diese Ergebnisse des anderen Denkens durchaus auch in logische Formen zu fassen. Rudolf Steiner hat das immer wieder gemacht, indem er seine Beobachtungen der geistigen Welt in gewisser Weise eine Erweiterung des Denkens bis ins geistige Schauen hinein sind, aber er hat sie immer so gefasst, dass sie auch logisch fasslich sind. Er hat also immer seine Ergebnisse geordnet, dann auch zu einem logischen Faden, den man logisch durchschauen kann. Man kann zwar die geistigen Einsichten nicht durch die Logik finden, aber man kann sie sozusagen in geordneter Form darstellen durch die Logik und das ist sehr wichtig. Das ist viel, viel besser und viel gesünder für die heutige Zeit, als wenn man sozusagen einfach irgendwelche Imaginationen wild durcheinander gewürfelt schildert und das mögen richtige Eindrücke durchaus sein, aber wie man sie dann deutet, in welchem Zusammenhang sie stehen, wird dann oft nicht klar und es gibt genug solche Schilderungen von wirklichen oder angeblichen Hellsehern, die Kraut und Rüben dann alles durcheinander werfen, wo also jede Logik dann in der Darstellung auch mangelt. Und daher ist das dann für uns heute überhaupt nicht nachvollziehbar. Was Rudolf Steiner schildert hingegen, ist durchaus auch für den logischen Verstand nachvollziehbar. das ist noch nicht ein hundertprozentiger Beweis, aber ich kann einmal zumindest verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und dass sie auch nicht unserer äußeren Erfahrung widersprechen. Das ist nämlich gar nicht wahr, dass die geistigen Einsichten jetzt der äußeren Wissenschaft etwa widersprechen würden. Ich meine, sie widersprechen ja dort, wo es ein Blödsinn einfach drinnen ist, aber es gibt ja genug Brauchbares auch in der Wissenschaft, Gott sei Dank, und dem widerspricht es überhaupt nicht. Und mit der Logik können wir das einsehen, dass das kein Widerspruch ist. Also die Logik hat schon ihre guten Gründe. Aber wir müssen etwas anderes dazu gewinnen. Und dazu gehört vor allem einmal etwas, dass wir gegenüber dem Denken ein ganz bestimmtes, sehr starkes, sehr deutliches Gefühl entwickeln. Ein ganz bestimmtes Gefühl, und auf die Schulung dieses sehr energischen Gefühls kommt einmal sehr viel an, vor allem für uns Anthroposophen. Also es geht um etwas, das man jetzt nicht gleich bloß verstandesmäßig aufnehmen muss, sondern von dem man sich empfindungsmäßig durchdringen muss. Und etwas, was zu einer gefühlsmäßigen Überzeugung, aber zu einer ehrlichen gefühlsmäßigen Überzeugung werden soll. Und dieses Gefühl ist folgendes: Das Denken seiner Wirklichkeit nach ist etwas, was in der Wirklichkeit draußen verwurzelt ist. Es ist nicht etwas, was bloß in unseren Köpfen sich abspielt, sondern das Denken in seiner wahren Gestalt liegt der Welt zugrunde, der ganzen Welt, überall, in allem finden wir Denken. In einer gewissen Form drinnen. Natürlich in einer anderen Form, als wir es jetzt in unseren Köpfen erleben. Aber sozusagen das, was wir in unseren Köpfen erleben, ist nur so ein bleicher, blasser Schatten von dem, was als Wirklichkeit des Denkens in der Welt wirkt. Und es geht jetzt also vor allem darum, dass man sich mit dieser Tatsache gefühlsmäßig einmal sehr stark vertraut macht, dass man ein Vertrauen zu dieser Tatsache bekommt, dass man eigentlich also in die Welt hinausschaut und wenn ich einen Stein vor mir liegen sehe, dann muss ich die Empfindung haben, das ist eigentlich ein verfestigter, hart gewordener, physisch sichtbar gewordener Gottesgedanke. Wenn ich eine Pflanze sehe, dann sehe ich einen noch in lebendiger Bewegung befindlichen Gottes Gedanken vor mir. Und so weiter. Allem gegenüber, das ich in der Welt sehe, und wenn es das kleinste Salzkörnel sozusagen ist, und wenn es die kleinste Primel ist. Überall, in allem, wirkt das Denken, nur wirkt es in allen Naturwesen so, dass dieses Denken dort nicht seiner selbst bewusst wird. Aber es wirkt. Es wirkt gestaltend. Und das ist genau der Unterschied auch zu dem, wie wir das Denken in uns erleben. Nicht wahr? Wenn wir das Denken in uns erleben, dann sind das eben blasse Schatten, kraftlose Schatten, die nicht nur nicht an die Wirklichkeit herankommen können, so wie es eben Kant gesagt hat, und der Intellekt kommt eben tatsächlich nicht heran, also insofern hat er recht. Aber das Zweite ist, diese Gedankenspinnereien, die wir da in uns haben, sind auch völlig kraftlos. Sie bewirken nichts in der Welt. Die kann man noch so heftig denken, Berg wachse, der Berg wächst nicht. Oder Blume wachse, sie wächst nicht. Nichts tut sich. Da kann man noch so energisch denken da oben, es tut sich nichts. War einmal anders, aber da war es eben auch noch nicht unser Intellekt, sondern was anderes, also wenn man die atlantische Zeit und dergleichen also weit zurückdenkt, da konnten die Menschen noch mit ihrem seelischen Inneren das Äußere der Natur beeinflussen. Mit unserem Denken können wir das am allerwenigsten, mit unserem abstrakten Denken. Es ist also etwas ganz Kraftloses. Das Denken seiner Wirklichkeit nach in der Natur draußen ist eine schaffende und formende Naturkraft. Also durchaus vergleichbar den anderen Naturkräften, aber dazu kommt, dass sie eben gestaltend ist, formend ist, die Dinge in einen Zusammenhang bringt, in eine Metamorphose bringt. Wenn man es jetzt anthroposophisch bezeichnen, wie kann man sagen, es sind die Ätherkräfte in erster Linie mal, die dahinter stecken. Natürlich steckt dann noch mehr dahinter, aber so die vorderste Front sind eigentlich die gestaltenden Ätherkräfte. Das ist die Realität des Denkens. Und jetzt gilt es also eben wirklich dieses Gefühl, diesem Weltendenken, wie man es auch nennen kann, gegenüber zu entwickeln. Und das ist schon die erste Herausforderung eigentlich an uns. Es genügt also eben nicht zu sagen, ja gut, also Steiner hat das so gesagt und ich akzeptiere halt jetzt die Tatsache, weil ich Anthroposoph bin und damit gehe ich eigentlich wieder zur Tagesordnung über und wenn ich durchs tägliche Leben gehe, habe ich es im Grunde schon wieder vergessen. Das geht uns doch oft so. Man hört es jetzt zwar im Vortrag oder hat es gelesen, aber geht man jedem Stein gegenüber mit dieser Anschauung entgegen oder jeder Pflanze, jedem Tier, dem man täglich begegnet? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, man muss also wirklich so in zumindest ausgewählten Momenten des Lebens einmal wirklich dieses Gefühl pflegen, sich wirklich einmal einen Stein hernehmen und in dieser Gesinnung betrachten, einmal spüren, du Stein, der da jetzt vor mir liegt, du bist wirklich ein sichtbar, spürbar, greifbar gewordener Gottesgedanke. Und sich mit diesem Gefühl einmal wirklich zu durchdringen. Dann, wenn man das genügend tut und am besten täglich einmal, es genügt ja ein paar Minuten einmal, sich mit dem Gefühl wirklich intensiv auseinanderzusetzen und das muss man also nicht stundenlang machen, 5 Minuten oder so genügt. Dann ändert sich mit der Zeit, Sie werden das erleben, es ändert sich mit der Zeit die Art, wie wir der Welt gegenübertreten. Wir werden also dann wirklich ganz instinktiv sozusagen spüren lernen, überall da waltet Denken draußen. Das heißt, die Gegenstände sind eigentlich nur so wie eine Hülle und dahinter vibriert aber etwas wie das Weltendenken. Und wir beginnen dann einmal im Gefühl zunächst, in der Empfindung eine wirkliche Wahrnehmung davon zu haben, dass das Denken wirklich da draußen da ist. Also zuerst einmal ist es ein Gefühl, das wir pflegen, das wir einmal probeweise pflegen. Aber es kommt einem mit der Zeit zurück und das ist dann nicht bloß eine Autosuggestion, dass wir glauben, sondern das kann man dann schon sehr deutlich unterscheiden, dass man spürt, dass einem da wirklich von der Wirklichkeit etwas entgegenkommt. Dass sozusagen in der Welt die Ideen, wie man es auch nennen kann, wirksam sind. Das ist das, was Rudolf Steiner dann schon in eigentlich sehr jungen Jahren geschrieben hat, in seinen Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Das Gewahrwerden der Idee in der Welt, in der Wirklichkeit. Wenn wir das spüren, dann sind wir eigentlich verbunden mit dem Geistigen da draußen. Dann spüren wir wirklich das Geistige in der Welt da draußen. Wir sehen es noch nicht hellseherisch. Es ist nicht einmal noch ein Helldenken in dem Sinn, weil wir wissen noch gar nicht genau, wie diese Ideen da wirken drin. Das haben wir noch nicht durchschaut. Aber wir spüren sie sozusagen. Wir spüren sie im Gefühlsleben. Es geht also um eine ganz bestimmte Erziehung des Gefühlslebens zunächst einmal. Nicht, weil Sie müssen denken, wenn wir jetzt davon sprechen wollen, dass wir Anthroposophie im Alltag fruchtbar machen wollen, dann heißt das, wir müssen an uns selbst arbeiten. Und an was können wir zunächst arbeiten? Wir können als erstes arbeiten an unseren Seelenkräften. Das heißt am Denken, am Fühlen und am Wollen. Und wir müssen das aber auch in einer gewissen inneren Beziehung zueinander machen. Man kann also das Denken zum Beispiel nicht weiterentwickeln, ohne dass man nicht das Gefühl entsprechend schult. Das ist für unsere heutige Zeit ganz, ganz wichtig, denn das Gefühlsleben ist heute sehr stark ausgetrocknet bei den Menschen. Wenn Sie herumschauen in der Welt, die Menschen beobachten, dann sehen Sie, man hat einerseits den stark ausgeprägten Intellekt und andererseits eine ganze Menge unerzogener Emotionen und Triebe oder was, die dann da und dort durchgehen mit uns. Aber das Gefühl, das fehlt eigentlich. Das Gefühl ist nicht bloße Emotion, die mit uns durchgeht. Im Gefühl ist das Ich wirksam und ist eigentlich souverän drinnen in dem Gefühl. Also das geht nicht mit uns durch, das Gefühl. Das Gefühl ist etwas, also das mit dem Ich zu tun hat. Die Emotion ist etwas, was bloß mit dem Astralleib zu tun hat. Also das heißt Erziehung des Gefühls. Erziehung des Gefühls so, dass es das Geistige in der Welt zu spüren beginnt, sagen wir es einmal so. Dieses Weltendenken, das da draußen ist, das in jedem Stein, in jeder Blume, im ganzen Erdboden, in der ganzen Erde ist, das ist eigentlich das kosmische Denken, das von Michael verwaltet wird, nicht wahr? Das ist es eigentlich. Es ist auf jeden Fall eine Wirkung dieses kosmischen Denkens. Und michaelisch denken lernen, im michaelischen Sinne denken lernen, heißt eigentlich, sich zum Wahrnehmungsorgan für dieses kosmische Denken zu machen. Wie kann man das tun? Also dieses Gefühl einmal entwickeln, das ist so eine Grundvoraussetzung. Naja, dann kann man weitere Übungen machen. Ja, der Steiner hat so eine Reihe einfacher Übungen gegeben. Eine erste Übung ist eine solche, die man insbesondere Naturvorgängern gegenüber machen kann. Und zwar Naturvorgängern gegenüber, die man zunächst einmal gar nicht durchschaut. Die man zwar vielleicht täglich erleben kann, aber die man in ihrem inneren Zusammenhang gar nicht durchschaut. Vielleicht auch wissenschaftlich heute noch gar nicht durchschauen kann, so voll und ganz. Ja, was sehr naheliegend ist, ist das Witterungsgeschehen. Es gibt zwar heute schon ganz präzise Voraussagen, funktioniert in letzter Zeit schon ganz gut, zumindest über die nächsten 2-3 Tage, aber so hundertprozentig durchschaut ist es nicht. Also man kann sich einmal mit der Witterung auseinandersetzen. Aber nicht indem ich jetzt spekuliere darüber, welche meteorologischen Gesetzmäßigkeiten könnte es da geben, sondern indem ich einfach einmal mir eine Anschauung etwa des Himmels am Abend mache, der Wolkenstimmung, die am Abend ist, der Färbung der untergehenden Sonne, wie die Farben zurückgespiegelt werden aus der Natur, die eine bestimmte eigene Qualität haben. Also einmal aufmerksam zu beobachten, ohne sich irgendwas weiteres zu denken, aufmerksam zu beobachten und dieses Bild einmal zu verinnerlichen, also ein inneres Vorstellungsbild sich davon zu erzeugen und zu versuchen, auch dieses innere Vorstellungsbild dann gelegentlich wieder heraufzurufen, zu schauen einmal, in welchen Details man sich noch daran erinnern kann. Das ist ja für uns heutige Menschen meist sehr schwierig. Man sagt, naja, es war irgendwie wolkenverhangen und düster war es aus. Das ist nicht sehr konkret. Also ein wirklich sehr konkretes Bild sich wieder heraufzurufen. Möglichst also von der Abstraktion abzusehen. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wenn wieder der Himmel sich zeigt, dasselbe wieder zu machen. Das dauert ja nicht lange, im Grunde sind das ein paar Minuten, mehr braucht man gar nicht beobachten, man muss gar nicht stundenlang da draußen stehen. Ich meine, man kann länger aufstehen, aber wenn es nur ein paar Minuten sind, sind es nur ein paar Minuten. Wieder aufmerksam zu beobachten, wie ist jetzt am Morgen die Wolkenstimmung, wie ist jetzt die Färbung der Sonne. Sich das einfach bewusst anzuschauen. Und so weiter dann am Abend wieder, vielleicht zum Mittag auch einmal schauen, wie das ganz anders ist. Und das eine Zeit lang wirklich konsequent durchzuführen und dann vor allem im Inneren nacherleben, diese Bilder ineinander übergehen zu lassen. Also das Bild des Sonnenuntergangs mit der Wolkenstimmung am Abend übergehen zu lassen in der Fantasie, jetzt in das Bild des Morgens, wie die Wolkenstimmung, die Sonnenfärbung da war. Die Übung ist gar nicht so leicht. Es ist an sich etwas ganz Banales, es ist etwas, was rundherum in der Welt da ist, wo wir jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag Gelegenheit dazu haben. Zeit genug hätten wir auch dazu, die Ausrede gibt es nicht, 5 Minuten hat man Zeit, wenn man will. Aber es ist nicht leicht, konsequent durchzuführen. Schon erstens einmal, dass man es wirklich eine Zeit lang jeden Abend, jeden Morgen, jeden Mittag von mir aus macht. Dann drauf komme ich erst, dass ich hätte es machen sollen, es ist schon wieder eine Woche vorbei, ich habe es vergessen, weil dieses war und jenes war. Also es erfordert eine sehr hohe Disziplin, das heißt, es erfordert eine Willensanstrengung, nämlich es durchzuziehen. Die Willensanstrengung ist was ganz Wichtiges dafür. Aber es macht nichts, auch wenn es am Anfang also schwierig und lückenhaft nur geht, wenn man nur dranbleibt, wird es mit der Zeit besser laufen. Und man wird dann sehen, dass man einfach mit der Zeit ein sehr deutliches Gespür dafür kriegen wird, wie sich das Wetter ändert. Man wird, Goethe, was er weiß, Goethe hat solche Dinge sehr einfach von sich aus getan und Goethe war überhaupt auch ein sehr augenorientierter Mensch, der so gerne in die Natur geschaut hat. Wir sind heute in einem zwar sehr materialistischen Zeitalter, aber wir schauen eben nicht genau in die Welt hinaus. Also es interessiert uns zwar nur die sinnliche Welt, aber in Wirklichkeit interessiert es uns nur sehr abstrakt und sehr oberflächlich. Wenn nicht irgendwas schon rot oder grün blinkt oder quäkt oder schreit, dann übersehen wir es sowieso. Also für die Feinheiten der Beobachtung haben wir heute sehr wenig Konzentrationsfähigkeit. Goethe hatte das. Und Goethe war bekannt dafür, dass er oft, wenn er so aus einer Ecke vom Fenster rausgeschaut hat und den Himmel gesehen hat, hat gesagt, in 3 Stunden wird es regnen. Und so war es. Auch wenn jetzt völlig klarer Himmel ist. Also wenn schon dichte Wolken darüber sind, ist ja leicht. Ich meine, dann können wir es auch prophezeien, jetzt wird es gleich regnen. Aber klarer Himmel, Sonnenschein noch und der sagt, in 3 Stunden wird es regnen. So ist es. Er kann jetzt keine abstrakte Regel dafür angeben, warum das so ist. Aber er hat es in die Anschauung hineingebracht. Das heißt, seine Anschauung ist so lebendig geworden, dass in seiner Anschauung die Ideen der Welt, jetzt die Ideen, die dem Wettergeschehen sozusagen gestaltend zugrunde liegen, dass die in seiner Anschauung wirksam werden, unmittelbar wirksam werden. Aus dem entstand das, was man dann eben anschauende Urteilskraft genannt hat und was Goethe also sehr schön gefunden hat, diesen Ausdruck. Dasselbe kann man natürlich auch anderen Dingen gegenüber machen. Also jeder kann da seine Neigung finden. Man kann es eben auch so wie Goethe machen, dass man sich Pflanzenformen anschaut, Blattformen, Blütenformen, wie sie ineinander übergehen. Also man muss das Denken sehr nahe an der Anschauung halten. Das ist einmal ganz wichtig. Der Intellekt ist sehr fern von der Anschauung. Der Intellekt möchte immer sehr schnell die sinnliche Welt eigentlich loswerden. Es nimmt sich ein paar Daten, ein paar wenige heraus und sagt, den Rest interessiert mich schon nicht. Das ist zu kompliziert, zu mühsam, das anzuschauen. Ein paar Eckdaten nehme ich heraus, die kann ich mathematisch irgendwie verwurschten und darauf baue ich meine Theorie auf. Klar, wenn ich es mathematisch beschreiben will, geht es auch gar nicht anders, weil wie soll ich jetzt die Anschauung des Himmels mit den Wolken und der Sonnenfärbung, wie soll ich das in eine Formel fassen? Das ist nicht mathematisierbar eigentlich. Es war aber das Bestreben gerade in der Wissenschaft, alles berechenbar, alles mathematisierbar zu machen. Also da müssen wir jetzt einmal das Gegenteil machen, ganz nahe an der Anschauung bleiben. Man kann durchaus auch strengere Übungen machen für die jetzt zum Beispiel eine Neigung zur Mathematik oder zur Geometrie haben. Man kann geometrische Formen ineinander verwandeln. Also geometrische Formen in ihrer Lebendigkeit erleben. Das ist an sich schon was relativ Abstraktes, aber wenn wir sie lebendig erleben, etwa wenn wir Dreiecke anschauen, wie die verschiedenen Dreieckformen ineinander übergehen, ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht nur aus der Schule den Thaleskreis. Das ist so ein Halbkreis, da ist die Linie, die durch die Hälfte durchgeht und dann zieht man so ein Dreieck hinaus zur Kreislinie. Und dann kann man andere Dreiecke ziehen, verschiedene Dreiecke und alle haben gemeinsam, dass oben ein rechter Winkel ist. Egal wie, sie schauen ganz unterschiedlich aus, aber wenn man da so entlang der Kreislinie wandert, bleibt immer der rechte Winkel oben. Es sind also verschiedene äußere Erscheinungen von Dreiecken, die aber innerlich miteinander verbunden sind durch eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit. Also wenn man das so in der Lebendigkeit versucht zu erleben, dann ist das auch etwas, was das Denken lebendiger macht und jetzt an einer inneren Anschauung hält. Man kann Verschiedenes machen, man kann einen Würfel nehmen und kann die Kanten abschneiden und immer weiter abschneiden und schauen, welche verschiedenen Formen da entstehen, bis man dann zum Oktaeder und allen möglichen kommt. Wie also eigentlich in dem Würfel verschiedenste Formen drinnen stecken, die ich nur herauslösen muss. Also auch das kann man machen. Oder einen Kreis erleben. Über die Übung haben wir schon öfter gesprochen, glaube ich. Wenn man ihn immer größer und größer und größer und größer macht, dann geht der Mittelpunkt des Kreises immer mehr, rückt er von uns weg, geht immer weiter, weiter, rückt schließlich bis in die Unendlichkeit und dann ist der Kreis zur Linie geworden. Der unendlich große Kreis ist gleich einer Linie. Es ist eine exakte Linie. Im Unendlichen sozusagen fallen krumme und gerade zusammen. Das heißt, im Geistigen ist das krumme und das gerade eigentlich identisch miteinander. Das sind zwei Seiten desselben. Nur wenn es sich ins Endliche hineinprojiziert, dann entsteht der Unterschied. Und dieser unendliche Kreis hat noch dazu das Interessante, dass er in der Unendlichkeit unendlich viele Mittelpunkte eigentlich hat. Nicht wahr? Im Grunde. Oder ich kann auch sagen, hier, jeder Punkt hier bei uns entspricht einem unendlich großen Kreis. Und zwar einen und demselben unendlich großen Kreis, weil es gibt nur einen unendlich großen Kreis. Es gibt nicht viele, sondern einen. Einen unendlich großen Kreis und dessen Mittelpunkt kann überall sein. Es ist ein wunderschönes Bild für das Ich als Spiegel der Unendlichkeit. Alle Iche spiegeln die gleiche Unendlichkeit wieder und können die ganze Unendlichkeit sozusagen in sich vereinen und fruchtbar machen. Und das kann jeder einzelne Punkt und trotzdem können es getrennte Punkte voneinander sein. Und doch sind sie vereint durch diesen einen unendlichen Kreis auf der anderen Seite wieder. Also man kann auch an solchen geometrischen Vorstellungen eigentlich sehr stark Geistiges entwickeln. Sie wissen, Platon hat von seinen Schülern verlangt, dass sie zuerst Geometrie betreiben müssen, bevor sie überhaupt in seine platonische Akademie eintreten durften. Weil das eigentlich eine sehr, sehr gute, konsequente geistige Schulung ist. Also es kommt wieder auf die Konsequenz an, auf die Präzision, mit der man an die ganze Sache herangeht. In der Geometrie muss man präzise sein. Und genauso präzise muss man aber sein bei der Übung, die wir vorher besprochen haben, mit den Wolkenbeobachtungen, mit den Witterungsbeobachtungen oder mit den Beobachtungen der verschiedenen Pflanzenformen. Wer nämlich nicht diese Präzision hat in der Beobachtung, der sollte sich lieber mal an der Geometrie schulen. Das wäre gar nicht so schlecht. Der sollte dann nicht sagen, ja, aber die Geometrie interessiert mich eigentlich nicht so. Die Pflanzen, die Blumen habe ich ganz gern, die schaue ich mir gern an. Und jetzt schaut er sich gern ein paar Pflanzen an und das ist was Schönes und Erfreuliches. Aber das alleine ist zu wenig. Es muss eigentlich geradezu diese geometrische Präzision in die Anschauung hineinkommen. Auf eine erweiterte und verwandelte Form. Aber ohne diese Präzision, ohne diese Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang der Details, geht es nicht, dann macht das Ganze keinen Sinn. Also diese Übungen alle sind leicht oder schwer, ich weiß es nicht, man könnte sagen mit den Worten Mephistos, nicht? Zwar ist das leicht, doch ist das Leichte schwer. Es kommt also darauf an, dass man sie wirklich ordentlich, konsequent macht. Dann wirken sie, ansonsten sind sie sinnlos. Man kann diese Übungen auch mit anderen geometrischen Formen machen. Man kann sich etwa hernehmen. Da gibt es auch diese wunderbaren Planetensiegel, die Rudolf Steiner entworfen hat. Also den sieben Planeten, die sieben Siegel. Die sind alle eine Metamorphose voneinander. Das sind Formen, die sich ineinander umwandeln. Von Planetensiegel zu Planetensiegel sind das Formen, die sich ganz organisch entwickeln. Also man kann sich einmal diese Siegelformen hernehmen und versuchen im Inneren vorstellen, das wirklich nachzuvollziehen, wie sich die eine Form organisch in die andere Form verwandelt. Das ist eine sehr gute Übung. Oder etwa den Säulenkapitellen gegenüber, das da im ersten Goetheanum gab. Die sind auch sehr unterschiedlich gestaltet. Da gibt es diese 7 Planetensäulen mit den Kapitellen drauf. Und das fängt mit ganz einfachen Formen an, also die Saturnsäule, das Kapitel der Saturnsäule, eine ganz einfache Form. Und das wird dann immer komplexer und komplexer und wird dann aber auch wieder einfacher. Es verwandelt sich, also es ist eine Evolution und auch eine Involution drinnen. Einfach diese Formen, ohne viel darüber nachzudenken, im inneren Bild nachzuvollziehen, die Verwandlung nachzuvollziehen. Äußerlich haben wir nur die 7 nebeneinander stehen und jetzt im Inneren erleben, das eine in das andere umzuwandeln. Man kann sich durchaus auch helfen dabei, wenn einem das im Inneren vorstellen zunächst schwerfällt, es auch äußerlich zu zeichnen. Man kann es einmal abzeichnen, die Siegelformen, wird man zeitlang immer die Vorlage brauchen und mit der Zeit, wenn man das oft genug geübt hat, wird man die Vorlage nicht mehr brauchen dazu. Das ist schon einmal ein Fortschritt, das heißt, man hat die Form gewissermaßen verinnerlicht dann schon. Und so macht man das mit allen 7 und dann versucht man in der Zeichnung das eine ins andere zu verwandeln. Also man kann sich ruhig solche Krücken auch hernehmen. Ist sogar ganz gut, also sich solche Krücken am Anfang herzunehmen, ist besser, als wenn man es rein im Inneren schlampig macht, wenn man es nicht anders zusammenbringt. Also ruhig auch die äußeren Krücken sozusagen benutzen, das schadet überhaupt nichts. Also Schulung im beweglichen, lebendigen, bildhaften Denken und das wirklich systematisch. Sie werden sehen, dass Ihr Denken ein anderes wird dadurch. Auch für den praktischen Alltag. Man kann jetzt nicht sagen, ja, aber wie wende ich jetzt die Planetensiegeln an im Alltag, wo ich irgendwas Praktisches tun muss. Das brauche ich gar nicht. Brauche ich mich dann um die Planetensiegeln nicht kümmern. Sondern ich bin einfach im alltäglichen Denken viel praktischer, viel schlüssiger auch und viel konkreter und irre nicht den Gedanken herum oder gehe nur irgendwelchen Vorteilen nach, sondern habe einfach die Lebendigkeit im Denken, mich auf die Situation einzustellen. Und das eigene Denken wird viel leichter der Wirklichkeit angepasst sein. Auch wenn es noch kein bewusstes Wahrnehmen sozusagen des Weltendenkens ist, aber es wird eine viel bessere Konkurrenz, möchte ich sagen, da sein, ein Zusammenfallen des eigenen ausgesponnen mit dem, was in der Wirklichkeit als Kraft gestaltend wirkt. Und das sollte ja herauskommen. Und um das Ganze auch noch zu vertiefen, man soll durchaus also auch nicht das ganz normale kausale Denken übersehen. Man soll ja auch also Dingen gegenüber, die man relativ leicht durchschauen kann, also wirklich ganz das kausale Denken auch üben. Also zum Beispiel ein Mensch, ich beobachte einen Menschen, der tut heute irgendwas und ich denke mir, morgen wird er deswegen was anderes tun. Stelle einmal diese Vermutung auf und beobachte am nächsten Tag, macht das wirklich, tut er das auch. Habe ich richtig vermutet. Dann kann ich mal ganz daneben liegen oder richtig liegen, je nachdem. Wichtig ist also, dass ich auch das Ergebnis sozusagen sehen kann. Und das immer wieder so eine Übung machen. Mit der Zeit wird man einfach immer treffsicherer werden. Weil man einfach einen Blick für die Wirklichkeit entwickelt. Also da kann man sogar sehr, sehr konkrete Dinge dann durchschauen. Also es geht nicht um... Bei diesen Dingen gerade nicht darum, dass man sich jetzt mit so hochtrabenden Dingen immer beschäftigt. Das soll es gar nicht sein. Das ist vielleicht eine Gefahr, wo Menschen, die geistig streben, zuneigen einer Gefahr, dass sie immer am liebsten sich mit den höchsten Dingen gleich beschäftigen und mit der Seele da irgendwo hinauffliegen und aber das alles sehr verwaschen bleibt. Das bringt nicht sehr viel. Also es kann mit ganz einfachen alltäglichen Dingen sein. Etwa, es gibt viele Menschen, denen im richtigen Moment nicht das Richtige einfällt oder gar nichts einfällt. Sie stehen vor irgendeiner Situation und jetzt sollen sie irgendwie entscheiden, wie gehen wir die Sache an und das ist die große Leere da. Wenn sie gerade nicht in der Situation stehen und irgendwo bei den anderen beobachten, da fallen ihnen 100.000 Dinge ein. Aber wenn sie selber jetzt entscheiden müssen, irgendwas, große gähnende Leere, mir fällt nichts ein, man ist wie vernagelt. Woran liegt das? Das sind meistens Menschen, die ihre Gedanken nicht sehr stark im Zaum haben, sondern die ihre Gedanken sehr gerne laufen lassen, so wie sie heute daherkommen. Und wenn sie sich beobachten, ununterbrochen wurrln in uns Gedanken herum. Ununterbrochen. Es gibt keinen Moment, wo nicht diese Gedanken in uns irgendwo im Untergrund herumwurrln. Und zwar relativ gerade und drüben durcheinander. Vom Hundertsten ins Tausendste wieder ein ganz was anderes. Besonders deutlich kommt es heraus, wenn man etwa gerade eine Meditation üben will oder sowas. Na, da stürmen sie geradezu heran. Da fällt einem ein, was man, Jesus, um 5 Uhr muss ich dort sein und heute Morgen darf ich dieses nicht vergessen und heute die Schwiegermutter muss ich anrufen. Alles das kommt plötzlich herauf. Ist aber in Wahrheit immer in uns da. Das wurdelt also ununterbrochen in uns herum. Und gerade das ist eine der wesentlichen Ursachen dafür, warum uns dann im rechten Moment nichts Gescheites einfällt. Im Moment, wo man das dann irgendwo festhalten will, dann fliehen sie nämlich alle diese Gedanken. Da ziehen sie sich irgendwo zurück und es bleibt nichts Brauchbares über. Die wollen sich nicht fangen lassen. Nicht so leicht. Also muss man es üben, sozusagen diese Gedanken einzufangen. Man muss sie mal ruhig stellen in gewisser Weise. Also das ist ein bisschen die Gegenübung zu dem, wo wir gesagt haben, einerseits das Denken lebendig machen, andererseits aber auch Gedanken ganz in der Ruhe festhalten können, ganz ruhig festhalten können. Und dazu nimmt man sich am einfachsten was ganz Alltägliches, weiß nicht, ein Kugelschreiber oder irgendwas, und nimmt sich jetzt vor, ich denke 5 Minuten lang nur über diesen Kugelschreiber nach. Und ich sage, was kann ich über den Kugelschreiber 5 Minuten nachdenken? Ja, muss man sich halt anstrengen. Je banaler, je alltäglicher, je langweiliger der Gegenstand ist, umso besser. Es ist besonders gut, wenn es was ganz was Langweiliges ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Da fällt es nämlich besonders schwer, dann dabei zu bleiben. Aber der Erfolg der Übung, wenn es gelingt, ist dann dafür viel größer. Also es soll nicht irgendetwas ganz Spannendes oder wieder nicht irgendein hochphilosophisches Problem sein. Ganz was Simples, ganz was Einfaches. Muss auch wieder nicht lang sein, ein paar Minuten, 5 Minuten oder so, sich darauf zu konzentrieren. 2 Minuten am Anfang. 2 Minuten ist schon eine Ewigkeit. 2 Minuten und sich so beobachten dabei, dass ja kein anderer Gedanke da hineinsaust und da querläuft. Es ist nicht einfach. Diese Übung ist so wichtig, dass sie Rudolf Steiner sogar als eine der sogenannten Nebenübungen gegeben hat für den geistigen Schulungsweg. Diese Nebenübungen sind ja überhaupt etwas, was nicht nur mit dem Schulungsweg was zu tun hat, sondern eigentlich so auch im ganz praktischen Leben seine Auswirkungen hat und haben soll. Also man muss deswegen jetzt nicht eingeweihter werden, wenn wir diese Nebenübungen machen. Wir werden das nächste Mal ein bisschen konkreter noch über die einzelnen dieser Nebenübungen sprechen. Die haben einfach fürs praktische Leben unmittelbare Folgen, wenn man es immer konsequent macht. Diese erste und wichtigste Nebenübung ist eben Gedankenkontrolle. Strenge Gedankenkontrolle. In meinem Bewusstsein dürfen nur die Gedanken sein, die ich da hineinlasse und keine anderen. Das heißt, ich wähle mir völlig frei einen Gedanken. Das ist auch wichtig, dass ich ihn mir völlig frei wähle. Also es soll nicht etwas sein, durch das ich aus dem Alltagsleben heraus, mit dem ich sowieso schon beschäftigt bin, wo mich die Notwendigkeit eh sofort hinführt dazu. Das ist irgendwas völlig abseits, was völlig willkürlich frei gewähltes soll es sein. 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten dabei bleiben und die Gedanken kontrollieren. Das ist schon wieder ein unglaubliches Übungsfeld. Da können Sie Wochen und Monate dran üben, bis das wirklich so absolut funktioniert. Aber das Denken wird ein anderes dadurch. Es wird ein anderes dadurch. Und noch etwas weiteres, die Schulung des Gedächtnisses. Also Schulung des Gedächtnisses haben wir ja schon ein bisschen angesprochen bei dieser Übung mit den Wolkenbildern etwa. Da muss man schon das Gedächtnis sehr gut schulen. Aber das kann man auch ganz praktisch im Alltag schulen. Sie sind heute irgendjemand begegnet auf der Straße, irgendeinem Bekannten, haben kurz gegrüßt. So, was hat er denn angehabt? hat einen Hut aufgehabt, hat eine Krawatte gehabt, hat ein Sakko gehabt, einen Mantel, welche Farbe hat das gehabt? Keine Ahnung, wie schaut er denn eigentlich aus? Hat er einen Schnurrbart oder nicht? Ich weiß es jetzt gar nicht, ich sehe den fast jeden Tag, aber hat er einen Schnurrbart oder nicht? Ich weiß es nicht. Probieren Sie das einmal zu beobachten. Also Dinge, wo man glaubt, das gibt es gar nicht. Menschen oder Dinge, die man tagtäglich sieht. Und drei Viertel davon weiß man gar nicht, wie das ausschaut. Obwohl man es dauernd vor der Nase hat. Also versuchen sich daran zu erinnern einmal. Na, dann merkt man, es geht nicht sehr gut. Unsere Erinnerung ist sehr abstrakt. Gestern XY getroffen, aus, Ende. Mehr ist schon nicht. Na gut, also Erinnerung schulen bildhaft. Ich komme darauf, das Bild hat in höchstem Maße Lücken. Was tue ich, um das zu verbessern? Ich fange an, mir in der Fantasie jetzt vorzustellen, wie der ausgeschaut haben könnte. Also ich versuche mir vorzustellen, er hat einen Hut auf dem Kopf gehabt, er hat also so einen auftretenden Schnurrbart gehabt, er hat also ein dunkles, dunkles Sakko gehabt mit hellen Karos drauf und eine Krawatte, eine blaue Krawatte mit lila Tupfen drauf, alles Mögliche. Ich versuche mir das also ganz konkret in Details vorzustellen. Wird sicher nicht der Wahrheit entsprechen. Also es ist ein Bild, das nicht der Wahrheit zunächst entspricht, aber es ist ein Bild, von dem ich weiß, es passt nicht zusammen, mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber es ist ein Bild einmal. Und am nächsten Tag mache ich die Übung wieder. Ich bin wieder irgendeinem begegnet oder hat mir irgendeinen Gegenstand angeschaut. Ich versuche mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen, bildhaft. Und entdecke wieder eine ganze Menge Lücken. Also ich habe mir jetzt das Riesenradl angeschaut. Na, wie war denn das jetzt genau? Wie ist denn die Konstruktion genau gebaut? Ich weiß es nicht genau. Aha, na gut, ich denke mir wieder in der Fantasie aus, wie das ausgeschaut haben könnte oder sollte. Es geht wieder darum, nur sich eine konkrete, lückenlose, bildhafte Vorstellung aufzubauen. Wenn Sie diese Übung eine Zeit lang machen, werden Sie feststellen, dass es Ihnen immer leichter wird, in der Erinnerung sich ein Bild des wirklichen Geschehens, des wirklichen vergangenen Bildes heraufzurufen. Einfach weil sie durch diese Übung des bildhaften Aufbauens sich eine andere Aufmerksamkeit im Beobachten erwerben mit der Zeit. Also diese Wirkung hat es nicht für die Dinge, die man in der Vergangenheit gesehen hat, für die kann man es nicht mehr herausholen, also weiter zurück, bevor man diese Übungen gemacht hat. Aber ab jetzt, ganz instinktiv, lernt man anders und intensiver zu schauen. Und so zu schauen, dass sich die Dinge viel deutlicher so dem Gedächtnis einprägen, dass wir sie auch wieder herausholen können. Das Gedächtnis ist ja was ganz Interessantes. Nicht wahr? In Wahrheit ist alles, alles, was wir erlebt haben im Leben, selbst das, was wir in der Kindheit, in der frühesten Kindheit erlebt haben, steckt in unserem Gedächtnis, nämlich im Ätherleib, der Träger des Gedächtnisses ist, drinnen. In gewissem Sinne kann man sagen, der Ätherleib ist ein Bild aller unserer Erlebnisse. Das ist also zumindest ein wesentlicher Teil dieser ätherischen Kräfte. Also es ist nichts verloren. Und etwa nach dem Tode, wenn wir über die Schwelle hinübergehen, in den drei Tagen nach dem Tod, haben wir ein komplettes Panorama unseres vergangenen Lebens in allen Einzelheiten. Da sind auch die Einzelheiten drinnen, die wir im Erdenleben hier niemals bewusst mitbekommen haben. Also auch das kommt heraus. Hier und da kann man ja manche dieser Dinge auch jetzt durch Hypnose oder so etwa herausbringen. So etwas gibt es ja. Macht manchmal sogar die Polizei oder was. Also da ist ein Zeuge, der hat ein Auto beobachtet, das Nummernschild, aber er kann sich nicht mehr daran erinnern. Und jetzt versetzt man ihn in Hypnose und in Hypnose kann er vorlesen, was auf dem Nummernschild gestanden ist. Er hat es gesehen und es steckt im Gedächtnis in Wahrheit drinnen. Nur unser Alltagsbewusstsein ist nicht fähig, das herauszuholen. Also die Schwierigkeit liegt darin, das, was im Ätherleib drinnen steckt, bis ins Bewusstsein hinaufzuheben. Das liegt daran, weil gerade das, was wir unbewusst oder nur halbbewusst erleben, sich in die allertiefsten Schichten sozusagen des Ätherleibes einschreibt, ja sogar so weit geht, dass es Spuren bis ins Physische hinein macht. Das ist also dort an der Grenze, wo der Ätherleib wirklich bis ins Physische hineinwirkt, gestaltet. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie eigentlich allen unseren inneren Organen sozusagen Runzeln und Falten eingeschrieben werden, die Spuren des Gedächtnisses eigentlich auch sind. Also alles verändert sich in uns dadurch. Also das ist dort, wo der Ätherleib ganz in die organische Tätigkeit schon übergeht. Das ist aber die uns am allerwenigsten fürs Bewusstsein zugänglich ist. Also der Ätherleib hat sozusagen verschiedene Schichten und wir sind mit unserem Gedächtnis so an der allerobersten, dünnsten Schicht irgendwo. Da sind so ein paar blasse Schatten drinnen und die können wir heraufholen. Wenn wir bewusster, aufmerksamer die Welt betrachten, dann gestalten wir aber auch diese oberflächliche Schicht deutlicher und klarer, nicht so abstrakt, wie wir sie heute formen. Und diese Dinge können wir dann auch heraufholen. Wenn man dann die geistige Schulung weitertreibt, kann man sogar auch später mal Dinge aus den tieferen Schichten des Ätherleibes herausholen. Also dann kann man in etwa auch diese Dinge tun, die sonst nur mit der Hypnose, also mit Ausschaltung des Tagesbewusstseins herauskommen können. Aber das ist ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Aber beginnen kann man eben einfach damit, dass man die Erinnerung systematisch bildhaft pflegt. Einfach systematisch bildhaft pflegt. Dann wird das Gedächtnis von selber immer getreuer werden. Und wir werden dadurch, und das hat ja auch also eine moralische Rückwirkung, wir werden dadurch auch wahrhaftigere Menschen. Denn es ist im Grunde schon eine Lüge, wenn ich einfach, weil ich mich nicht gut erinnern kann, über die vergangenen Ereignisse eigentlich einen Unsinn oder was Falsches erzähle. Ich glaube, wenn ich das in der Übung abgesondert mache, einmal zur Übung, da tut es nichts. Da bin ich mir dessen bewusst, ich mache jetzt aus der Fantasie heraus ein Bild, das nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Solange ich mir dessen bewusst bin und nicht einen anderen jetzt einrede, du, aber genauso war das, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich einfach, weil ich mich schlecht erinnern kann, die Vergangenheit verzerre und das dann so weiter schildere, ist es eine Lüge. Ob ich das bewusst tun will oder nicht, ist ganz egal. Wir lügen im Grunde heute Tag ein, Tag aus diesem Grund heraus, weil wir uns gar nicht richtig und genau erinnern können. Das ist jetzt nichts Gravierendes, nichts noch äußerlich Schreckliches, aber doch, auf unsere geistige Entwicklung hat es einen Einfluss. Natürlich hat es einen Einfluss. Also gerade auch die kleinen Dinge sind da sehr wichtig. Er hat nämlich eben auch seine Rückwirkung dann auf die künftige moralische Entwicklung der Menschheit. Wenn einzelne Menschen beginnen, diese Dinge präziser auszuformen, präziser zu schulen, dann hat das nämlich einen ganz interessanten Effekt. Was ein Mensch sich an Fähigkeiten erwirbt, macht es allen anderen Menschen leichter, die gleichen Fähigkeiten oder ähnliche verwandte Fähigkeiten zu entwickeln. Denn das Ätherische ist nicht etwas, was sozusagen im Raum irgendwo eingesperrt ist, sondern das Ätherische ist etwas, was in der ganzen Welt wirkt. Wenn ich arbeite am Ätherischen und indem ich mein Gedächtnis verbessere, arbeite ich jetzt nicht nur im Astralischen, im Seelischen, sondern bis ins Ätherische hinein, dann hat das eine Rückwirkung auf die gesamte Ätherwelt. Auch wenn ich zunächst nur an meinem eigenen Ätherleib arbeite, aber der eigene Ätherleib ist nur relativ abgetrennt von der umgebenden Ätherwelt. Und es ist eigentlich eine sehr große Durchlässigkeit da. Sonst könnte man gar nicht leben. Also wenn der Ätherleib so abgeschlossen wäre wie der physische Leib, und selbst der ist nicht hundertprozentig abgeschlossen, denken Sie nur an die Atmung, da ist ein dauernder Austausch, ein Flüssigkeitsaustausch ist da beständig, also auch da sind die Grenzen nicht ganz so streng, wie man es sich immer vorstellt, aber im Ätherischen ist das also noch viel, viel weiter und offener. Das ist eigentlich ein ständiger Austausch da. Und das heißt, was wir ins Ätherische unseres Ätherleibes einprägen und umgestalten, das wirkt im Ätherischen der ganzen Welt. Ist etwas, was seine Spuren dort hinterlässt und was so eine gewisse, möchte ich sagen, Resonanz hat, dann wenn ein anderer Mensch sich mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Wenn also ähnliche Formen im Ätherleib bilden will, dann sind plötzlich diese Kräfte da und fließen ihm zu. Also wenn ein einzelner Mensch das nur sehr konsequent macht, hat das schon seine Wirkung. Wenn das mehrere Menschen machen, hat das eine stärkere Wirkung. Es verstärken sich also diese Formen im Ätherischen. Das heißt, wenn man solche Übungen macht, wird es letztlich für die ganze Menschheit irgendwann einmal leichter, solche Dinge, so ein bildhaftes Gedächtnis etwa zu erwerben. In alten Zeiten hatten das die Menschen, weil sie die Verbindung über den Vererbungsstrom hatten, der zusammenhängt nicht nur mit dem physischen, sondern auch mit dem ätherischen. Allerdings eben jetzt sehr gebunden an die Blutslinie, also an die Blutsverwandtschaft. Und Sie wissen, glaube ich, wir haben das öfter schon in der Vergangenheit besprochen, wie es in alten Zeiten, namentlich in atlantischen Zeiten, ein Gedächtnis bei den Menschen gab, das über das eigene Leben hinausreichte, die Ahnenreihe entlang. Und wenn etwa in der Bibel dann steht und alte Methusalem wurde 900 Jahre alt, und man denkt sich, wie geht denn das zu, das kann nicht sein, aber mit Methusalem, das ist der ganze Stamm des Methusalem gemeint. Und die Zeitspanne von 900 Jahren bezeichnete den Zeitraum, an dem sich jeder Einzelne aus diesem Stamm zurückerinnern konnte. Also die Erinnerung ging über das einzelne Erdenleben hinaus, weil man einfach in dem gemeinsamen Ätherischen dieses Stammes lesen konnte, in dem die vergangenen Ereignisse eingeschrieben waren. Man muss dazu sagen, dass heute, abgesehen davon, dass wir diese Fähigkeit verloren haben, auch nicht mehr so stark etwa ein Stammesgedächtnis oder ein Familiengedächtnis entsteht. Dadurch, dass die Menschen heute viel individueller geworden sind, dadurch die Ätherleiber auch sehr viel unterschiedlicher geworden sind, so entsteht nicht mehr so ein starker Zusammenhang, dass so ein einheitliches Ahnengedächtnis sozusagen entstehen könnte heute auch. Wenn das Ätherische des einzelnen Menschen übergeht, dann geht es mehr so ins allgemeine Ätherische über. Es bleibt nicht so ganz konzentriert innerhalb einer Ätherströmung, die mit einer bestimmten Familie oder einem bestimmten Stamm verbunden ist. Das ist heute nicht mehr so. Also das hat sich auch sehr stark geändert. Also dieses alte Ahnengedächtnis können wir nicht mehr wieder entwickeln, aber wir können eben ein neues, viel intensiveres, viel bildhafteres Gedächtnis entwickeln, das uns letztlich mit der ganzen Menschheit verbindet, dann irgendwann einmal. Etwas, und das möchte ich jetzt noch so zum Abschluss sagen, auch eine Übung beim Denken, ich möchte es halt nicht zu lang machen, weil das doch sehr schwierige Dinge sind und es kommt weniger daran, allzu lang darüber zu quatschen, auf gut Deutsch sage ich, sondern sie zu tun. Aber ein wichtiges ist Geduld. Geduld beim Denken aufzubringen. Ich betone das deswegen ganz besonders, weil der Intellekt ist so ziemlich das Ungeduldigste, was es gibt. Der Intellekt will jetzt hier sofort die Lösung haben, nach Möglichkeit. Und man kennt das oft, also ich kenne das von mir selber, wenn man ein mathematisches Problem oder was hat und das löst, man will es fertig bringen. Man fängt da richtig gern zu nerven an, wenn man das nicht fertig bringt. Warum, wieso und Ding. Man muss es fertig bringen irgendwo. Die Gefahr ist jedenfalls sehr groß, dass man in das hineinkommt. Man fiebert sozusagen danach, dass das jetzt endlich dieser Gedanke seine vollendete Form hat. Also der Intellekt will immer sofort die Lösung haben, hat keine Geduld. Und der will sofort eine eindeutige Lösung haben. So ist es und dann ist er zufrieden. Und damit ist die Sache dann aber auch erledigt für den Intellekt. gerade mit diesem Denken kommt man nicht gut an die Wirklichkeit heran. Besser ist es also, Geduld im Denken aufzubringen und ganz bewusst nicht sofort zu einer Lösung zu kommen. Zwar einmal die Sache zu durchdenken, zu sagen, da gibt es also einmal die Möglichkeit, wie das sein könnte, es gibt auch eine andere Möglichkeit, vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, wie es sein könnte, und dabei lasse ich es einmal stehen. Und jetzt wirklich innerlich ruhig zu werden, nicht jetzt sozusagen die Nerven wegzuschmeißen, ja, ich bin jetzt zu keiner Lösung gekommen. Nein, nebeneinander stehen lassen, verschiedene Möglichkeiten. Besonders gut ist, wenn es sehr konträre Möglichkeiten sind. Besonders gut ist es, wenn darunter auch Möglichkeiten sind, für die man gar keine besondere Sympathie hat. Auch das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, weil wir neigen mehr, als wir glauben, dazu, die Lösung zu bevorzugen, die uns halt am sympathischsten ist und die so unseren allgemeinen Lebensempfindungen halt am besten entspricht. Das muss aber nicht unbedingt die der Wirklichkeit entsprechende sein. Also einfach ein paar Varianten nebeneinander stehen zu lassen, ruhen zu lassen und dann zumindest die Sache zu überschlafen. Am nächsten Tag nehmen wir das wieder her und schauen wir die Sache wieder an. Vielleicht überschlafe ich es dann noch einmal und schauen wir es dann wieder an. Und man wird sehen, dass dann von selbst mit der Zeit sich die Lösung oder eine Lösung, die der Wirklichkeit entspricht, von selber herauskristallisieren wird und immer deutlicher wird, je mehr ich diese Geduld offen lasse. Irgendwann kommt der Moment, wo sie da ist, die Lösung. Und es ganz klar ist, das passt. Dann ist man nämlich eigentlich schon dorthin gekommen, dass man eine Begegnung mit dem Weltendenken gehabt hat, in ganz zarter Form. Dass es eine Inspiration von dort nämlich ist. Dass ich in meinem Denken einfach nur verschiedene, ich möchte sagen, Gedankengefäße vorbereitet habe, die so halbwegs wenigstens passen für die Wirklichkeit oder verschiedene Varianten im angeboten habe, und da hinein gießt sich jetzt eigentlich das Weltendenken, wenn ich nur die Ruhe und die Geduld habe, es zu erwarten, es abzuwarten. Ist schon klar, dass das also nicht bei allen Dingen im Alltag geht. Also manche Dinge fordern eben sofort eine Entscheidung. Also wieder das einmal zunächst als Übung zu betrachten. Und wenn man es auch in den Alltagsdingen anwenden kann, dann ist es gut. Wenn es einmal nicht geht, wenn man sofort eine Entscheidung treffen muss, auch gut. Wir haben ja eine andere Übung genannt, die uns hilft, schlagfertiger auch zu werden im Denken, nämlich dadurch, dass wir Gedankenkontrolle ausüben. Wenn ich Gedankenkontrolle ausübe, habe ich auch die Möglichkeit, dass mir unter Umständen sofort im Moment das Richtige einfällt. Dann ist sozusagen das, was wir hier durch die Geduld üben, auf einen einzigen Moment zusammengezogen. In Wahrheit läuft es nämlich später mal darauf hinaus. Wenn ich nämlich wirklich offen geworden bin für diese geistige Kommunion mit der Wirklichkeit, wie es Rudolf Steiner genannt hat, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Wenn ich einmal bis dorthin gekommen bin, dann geht das in jedem Augenblick. Dann brauche ich eigentlich auch nicht mehr die Geduld, aber ich bin auch nicht ungeduldig, sondern es ist einfach im Moment, wo es notwendig ist, der richtige Einschlag da. So einfach ist es dann. So einfach ist es doch. So leicht ist es doch, ist das Leichte schwer. In diesem Sinn möchte ich Ihnen diese Übungen ans Herz legen, die eine oder andere gelegentlich, regelmäßiger, konsequenter zu machen und selbst zu beobachten, welche Wirkungen das auf Sie hat. Es wird Wirkungen haben. Und nicht nur auf Sie, sondern eben auch auf andere Menschen, denen es leichter wird, ähnliche Übungen zu machen, ähnliche Fähigkeiten zu entwickeln. Lassen wir es damit gut sein für heute. Danke.